Wer den weiteren Text gelesen hat, in der fortlaufenden Betrachtung von Jesaja, der hat gemerkt, dass die weiteren zwei Kapitel die weitere Zukunft beschreiben, dass wir jetzt heute über das tausendjährige Reich einiges erfahren werden aus diesem Text. Es gibt auch erbauliche Themen. Der Satz in Vers 2, Kapitel 60. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völkerschaften, aber über dir strahlt der Herr. Das ist ein typischer Satz in der Bibel, der immer wieder vorkommt. Wenn Gott aber spricht, dann weiß man, er widerspricht dem menschlichen Zustand, der menschlichen Logik. Dann ist Gottes Aber ist immer ein göttliches Aber. Hier kommt auch der Ruf zu dem Werden, was man ist. Dass wir uns Gottes Wirken öffnen. Wichtig sind diese zwei Kapitel auch, weil die einige Details über das tausendjährige Reich so offenbaren, wie das sonst nur hier steht in der Bibel. Weil grundsätzlich zu dem Thema herrscht ja im christlichen Verständnis auch nicht Einigkeit. Das ist nicht bei jedem eindeutig. Man sagt, dass die Zahl 1000 Jahre kommt nur an einem Kapitel in der Bibel vor. Und das ist nur in Offenbarung 20. Das stimmt auch. Aber in dem Kapitel kommt das 6 oder 7 Mal vor. Immer wieder erholt sich das da. Aber es ist halt in einem Kapitel der Bibel. Und somit ist es dann aber auch für das Verständnis, für die Klarheit schon ein wichtiger Abschnitt, auch das, was wir hier lesen werden. Denn der Abschnitt, den wir lesen, behandelt eine Zeit, in der die Gemeinde schon nicht mehr auf dieser Erde ist. Die Gemeinde ist dann schon entrückt. Und dann kommen diese Ereignisse, von die wir heute lesen werden. Wenn der Messias erscheint, dann wird noch einmal Weihnachten. So fühlt sich das von den Texten immer wieder an. Denn einige Texte, die wir lesen, werden uns auch in dem Sinne bekannt sein, weil wir die auch mal auf eine Weihnachtskarte lesen oder auch im Weihnachtsgruß oder auch in der Bibel lese zu Weihnachten. Soll uns auch nicht wundern, weil es ja beides mit dem Kommen des Herrn Jesus zu tun hat. Und das ist immer Licht, wenn er kommt. Deswegen überträgt oder verwendet man das auch mal da und da. Wie gesagt, einige Details werden hier zum besseren Verständnis uns führen. Ja, wenn wir uns den Text jetzt lesen, da werden wir erstmal die ersten 13 Verse lesen und dann die auch so nacheinander betrachten. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und tiefes Dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und Heidenvölker werden zu deinem Licht kommen und Könige zu dem Glanz, der über dir aufgeht. Hebe deine Augen auf und sieh um dich. Diese alle kommen versammelt zu dir. Deine Söhne werden von ferne kommen und deine Töchter auf den Arm herbeigetragen werden. Wenn du dies siehst, wirst du vor Freude strahlen und dein Herz wird klopfen und weit werden. Denn der Reichtum des Meeres wird dir zugewandt. Die Schätze der Heidenvölker werden zu dir kommen. Eine Menge Kamele wird dich bedecken. Dromedare von Midian und Epa, sie alle werden von Saba kommen, Gold und Weihrauch bringen und mit Freuden das Lob des Herrn verkündigen. Alle Schafe von Keda werden zu dir versammeln. Die Wider Nebajots werden zu dir zu Diensten stehen. Sie werden als wohlgefälliges Opfer auf meinem Altar kommen. Und ich will das Haus meiner Herrlichkeit noch herrlicher machen. Wer sind die, welche gleich einer Wolke daherfliegen und wie Tauben zu ihren Schlängen? Ja, auf mich warten die Inseln und die Tarsisschiffe kommen zuerst. Und deine Söhne aus der Ferne herzubringen, samt ihrem Silber und Gold, für den Namen des Herrn deines Gottes und für den Heiligen Israel, weil er dich herrlich gemacht hat. Und Fremdlinge werden deine Mauern bauen und ihre Könige dich bedienen, denn in meinem Zorn habe ich dich geschlagen, aber in meiner Gnade erbarme ich mich über dich. Deine Tore sollen stets offen stehen und Tag und Nacht nicht zugeschlossen werden, damit der Reichtum der Heidenvölker herzugebracht und ihre Könige herbeigeführt werden können. Denn das Volk und das Königreich, das dir nicht dienen will, wird umkommen. Und diese Nationen sind vollständig vertilgt werden. Sollen vollständig vertilgt werden. Die Herrlichkeit des Libanon wird zu dir kommen. Wacholderbäume, Platanen und Zypressen miteinander, um den Ort meines Heiligtums zu schmücken. Denn den Schemel für meine Füße will ich herrlich machen. Aber wir merken, wie viele Bilder hier wieder verwendet werden, um Schönes und Herrlichkeit zu beschreiben. In den ersten drei Versen, ja, du kannst es zurückschalten, sehen wir den Grund, warum die Aufmerksamkeit der Heidenvölker auf Israel gerichtet ist. Warum schaut die ganze Welt dahin? Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr. Diese Texte kennen wir als Weihnachtstexte, die wir ja auch anwenden beim ersten Kommen von Jesus. Hier aber ist das zweite Kommen von Jesus wahrscheinlicher gemeint, weil alle zusammenhängenden Texte haben einen geografischen Ort. Das ist das Heilige Land und das ist auch mit einer anderen Auswirkung, dass alle Könige der Erde dahin kommen, alle Völker der Erde dahin schauen. Wenn Gott ruft, werde Licht, und das kennen ja wir auch aus dem Evangelium, dann ist es aber immer auch so zu verstehen, genauso wie er das hier für die Zukunft seines Volkes sagt. Warum darf auf einmal menschliches Licht werden? Menschen, die sinnlich und vergänglich sind, werden Licht genannt, weil das Licht Gottes kommt. Deswegen werden auch Menschen hier gerufen, sich zu wagen, zum Licht zu stellen. Denn das Licht Gottes kommt. Der Mensch kann nur das werden, was Gott für ihn geworden ist, hat jemand mal gesagt. Der Mensch kann nur das werden, was Gott für ihn geworden ist. Und deswegen ist das ja auch immer wichtig, dass wir im Glauben immer wieder erfassen, was ist Gott für uns geworden. Mit diesem Text, siehe, die Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. So, wir als Menschen des Neuen Testaments haben ja das auch als unsere Sehnsucht und unser Gebet, dass das Evangelium die ganze Erde durchdringt und auch zu der ganzen Erde sozusagen Licht wird und Reich Gottes wird. Das ist ja auch gerade, was einige auch christliche, gläubige Menschen verstehen, auch in der Theologie, dass man sagt, das Reich Gottes ist schon da und das tausendjährige Reich ist nicht, das ist nur symbolisch. Und je mehr wir das Evangelium verkündigen und es sich in die Menschen verankert, und sie sich zum Licht wenden, wird sich das verwirklichen. Von unserem Verständnis her ist das nicht so, sondern dass es hier schon sehr deutliche Ereignisse sind, von die einfach Jesus zu deutlich gesprochen hat. Dieser Lichtglanz Gottes, von dem hier die Rede ist, ist mehr als das, was wir sagen, das, was Jesus uns beauftragt in der Bergpredigt, ihr seid das Licht der Welt. Das ist hier ein anderes Licht, ein größeres Licht. Das ist wirklich die Gegenwart von unserem Herrn Jesus Christus, wie er das nochmal versprochen hat, auch zu kommen. Diese Herrlichkeit Gottes als Lichtglanz Gottes, das ist ja immer wieder zeitweise auch von Menschen, von einzelnen Menschen zu bestimmten Zeit besonders erlebt worden, im Alten Testament in der ganz unterschiedlichsten Form, bei Abraham, Mose. Das Volk Israel ist Zeuge von der Feuersäule, die ja auch diese Herrlichkeit Gottes symbolisiert oder sie sichtbar macht, näher an die Menschen bringt. Mit Jesus, mit seinem ersten Kommen, kommt dieses Licht auf diese Erde und mit seinem Wiederkommen wird jetzt das von dem Licht gesprochen, was wir hier lesen. Denn Finsternis bedeckt das Erdreich. Wir würden ja das oft, glaube ich, viel anders wünschen, dass es viel mehr Licht gäbe, dass es viel mehr Wahrheit gäbe, dass das Evangelium schon seinen Siegeszug hätte. Aber diese zukünftigen Segnungen, von denen wir hier sprechen, die sind wahrscheinlich fassbarer und konkreter, geografischer, an das Volk Israel gebunden und sie warten auf das Wiederkommen unseres Herrn Jesus, so wie er das auch im Neuen Testament versprochen hat. In seiner Abschiedsrede hat Jesus mit sehr deutlichen Worten gesagt, wenn der Menschensohn wiederkommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters, das ist hier dieses Licht gemeint. In dem Lichtglanz Gottes, so kann man das auch dieses Herrlichkeit übersetzen. In der Herrlichkeit seines Vaters, in dem Lichtglanz seines Vaters. Dann wird er die Völker richten und dann wird er sein Reich hier errichten. Wir sicher sehnen uns danach, aber das Evangelium war auch nicht dazu gedacht, das tausendjährige Reich hier zu errichten. Das Evangelium rettet einzelne Menschen und bildet den Leib Christi, bildet die Gemeinde Jesu. Und die wird von dieser Erde genommen. Und dann wird der Sohn Gottes in seine Gegenwart das Reich, das zukünftige Reich, diese besondere Sachen, die wir hier gelesen haben, hier in dieser Welt aufrichten. Mit dem Zentrum Israel, mit der Heiligen Stadt, mit Jerusalem. Denn von diesem Licht, dem kommenden Licht, hat auch Maleachi gesprochen. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Das ist zukünftig. Und diese Finsternis, die ist in dem Sinne von uns nicht zu überwinden. Nur so viel, dass wir in unserem Herzen, in unserem Leben das Licht leuchten lassen. Aber das Licht für diese ganze Welt, so dunkel wie die ist, und wir merken ja, dass die dunkel ist, wir merken, dass die Welt nicht besser ist. Die Hoffnungen waren oft und vielleicht auch etliche Mal sehr euphorische Hoffnungen, dass jetzt ein Siegeszug kommt und jetzt noch eine Ausgießung des Heiligen Geistes und dann ist auf dieser Welt endlich mal der Friede. Der wird kommen und das wollen wir auch festhalten, wie Markus sagte, das ist Gottvertrauen. Aber es wird kommen zu seiner Zeit und mit der Gegenwart von unserem Herrn Jesus Christus. Und weil hier jetzt wird es sehr deutlich, dass es sich sehr konkret um das Volk Israel handelt. Das sagt uns Vers 3. Und die Heidenvölker werden zu deinem Licht kommen und Könige zu dem Glanz, der über dir aufgeht. Im Römerbrief, Kapitel 11, sagt Paulus Folgendes. Denn, Vers 15. Denn wenn Israels Verwerfung die Versöhnung der Welt ist, was wird ihre Annahme anders sein als Leben aus den Toten? Verstehen wir, was er hier als Zukunftsfreude ausspricht, der Paulus, dass er sagt, es gab eine Zeit, dann hat Gott Israel verworfen und damit die Heiden Zugang hatten zum Evangelium. Er sagt, Verwerfung von Israel hat schon Segen gebracht. Was meint ihr, wird passieren, wenn er sie wieder annimmt? Das sagt Paulus hier. Das wird noch viel größeren Segen geben. Wenn er sie verwirft, hat schon Segen gebracht. Aber eine Annahme bringt noch viel größeren Segen. Das ist der Segen des tausendjährigen Reichs, dass die Menschen das doch nochmal erleben werden, wie das ist, was Gott von Anfang an wollte. Ich werde ihr Gott sein und ich werde unter ihnen wohnen und wandeln. Und dann hat die Zeit diese Erde danach auch ausgedient. Die Auferstehung der Nation Israel wird dann auch ein Segen für die ganze Welt sein. Aber sie werden sich auch alle nach Israel richten, die ganze Welt und die vielen Länder, die wir hier gelesen haben, namentlich erwähnte Könige, ist eigentlich heute die feindliche Umgebung Israels. Die arabische Welt, die das immer wieder noch sagt, in ihren Gesetzgebung verankert hat, dass Israel keine Berechtigung hat zu sein. Dass ihr Ziel das ist und ihr Vorhaben das ist, dieses Land vom Erdboden verschwinden zu lassen. Genau diese Menschen wird Gott demütigen und sie werden kommen und die Tore der Stadt, haben wir gelesen, werden nicht verschlossen werden, weil man Angst hat, man wird was daraus stehlen, sondern die Tore der Stadt werden offen bleiben, weil die ohne Ende bringen werden in das Land hinein Gold und Schätze. Auch als Bewegung des Herzens und als Dienst an dem Gott, der diese Dinge bewirken wird. Denn davon spricht die Bibel mit sehr großer Freude immer wieder, dass das Kommende noch alles bis jetzt Erlebte überschatten wird. Dass die Augen aufgetan werden sollen. Hebe deine Augen auf und siehe um dich. Diese alle kommen, versammelt zu dir. Und deine Söhne werden von Ferne kommen und deine Töchter auf dem Arm hergetragen werden. Das war auch noch ein Punkt, über den man immer wieder sprach und sagte, wenn das Volk Israel sich für die Trübsalszeit und bis zur Wiederkunft Jesu in Israel versammeln soll, dann müssen da ja noch sehr viele Menschen hinziehen. Die sind noch in der ganzen Welt zerstreut. Also sagte man, schraubt man die Erwartungen von der Endzeit zurück. Das ist noch lange her. Da leben noch sehr viele Menschen außerhalb Israels. Und so weit ist es auch nicht. Das Wort sagt uns hier aber, dass es noch eine Sammlung geben wird von dem Volk Israel, auch nachdem, dass Jesus schon auf diese Erde gekommen ist. Dass für die Trübsalszeit nicht alle Juden in Israel leben werden. Das sagt hier das Wort. Und deswegen ist das nicht jetzt zwingend notwendig, dass wir sagen, von den 13 Millionen Juden sind die Hälfte noch in der Welt zerstreut. Sondern so viel wieder gesammelt werden müssen. Aber wenn wir die Zahlen mal vergleichen, dann ist es schon sehr bemerkenswert, wie viel, was sich in der Hinsicht in den letzten 100 Jahren getan hat. Im Vergleich zu den Jahrhunderten davor. Wie gesagt, alle Propheten haben immer wieder auch in kurzen oder längeren Sätzen das erwähnt, dass das Volk Israel sich nochmal sammeln würde. In den letzten, wir können vielleicht sagen, so Jahren, das ist seit der Staatsgründung Israels, seit 1948, in diesen 67 Jahren, sind ungefähr 3,5 Millionen Juden aus der ganzen Welt da eingewandert. Wenn wir das vergleichen mit den Jahren davor, die Einwanderungszahlen, dann waren das in einem Zeitraum von 700 Jahren, also vom 12. Jahrhundert bis 1830 waren das vielleicht 12.000 oder 15.000 einzelne Gruppierungen, um jemanden herum gescharte Gruppen oder Verwandtschaften, kleinere Familien. In 700 Jahren 12.000 bis 15.000 Leute. Es ist nichts. Und wenn wir sehen, dann, was sich dann jetzt aber in den letzten 70 Jahren getan hat, mit welcher gewaltige Geschwindigkeit das sich entwickelt hat, dann sieht man, das ist nicht Menschenhand. Das haben auch keine Menschen direkt organisieren können. Obwohl es, wie sie immer wieder sagen, sie haben Väter der zionistischen Bewegung. Und die waren sozusagen die Visionäre darauf, dass sie gesagt haben, wenn wir überleben wollen als Volk, das sagt uns immer wieder die Geschichte, dann müssen wir zurück nach Zion. Und da gab es ja aber auch Menschen, die sagten, das wird uns nicht helfen, das wird uns nicht retten. Wir müssen so uns sozusagen assimilieren, gleich werden mit allen anderen, dass man uns überhaupt nicht mehr erkennt, damit wir überleben können. Also das sind alles Überlegungen gewesen, die laut, stark diskutiert wurden vor ungefähr 100 Jahren. Und jetzt sehen wir aber, was geschehen ist. Also es leben jetzt noch ungefähr fast 8 Millionen Juden außerhalb Israels, die sich zu dem Volk bekennen und auch so erfasst werden als Nation. Sie werden aber alle, nicht alle schon vorher da sein, sondern auch noch nach der Trübsalzeit, nach dem Kommen des Herrn, werden noch einige in das Land, in das verheißene Land gesammelt werden. Und das nennt die Bibel, das sind dann schon Bewegungen des Glaubens, die das aus dem Glauben machen. Es ist wirklich so, heute viele da lebende Menschen haben das nicht aus einer Überzeugung des Glaubens gemacht. Und viele von denen kennen auch nicht die biblische Geschichte. So, fast alle aus Russland stammende Juden sind weltliche, säkuläre Menschen, die ihre Geschichte nicht kannten. Ich hatte im Dienst einen Mann getroffen, auch einen Soldat, der kam zu der Einheit mit dem jüdischen Namen Levi. Und habe ihn dann angesprochen darauf und gefragt, ob sie da mehrere sind und ob sie irgendwie das Judentum pflegen in der Familie. Und er schaute mich erstmal an und sagt, woher weißt du, dass ich ein Jude bin? Das heißt, von deinem Namen. Was ist mein Name? Ich sage, du bist ein Stammesträger. Levi, das geht doch gar nicht anders. Welches Stamm, was ist das? Ich weiß nichts, hat er gesagt. Und es war ihm eine große Überraschung zu wissen, dass sie so eine lange Geschichte haben, dass diese Geschichte weitergeht, dass in dieser Geschichte Jesus Christus vorkommt. Ich wollte damit nur sagen, da ist viel Unwissenheit und das, was sie getan haben, können sie nicht vom Glauben her erklären, dass sie da einwandern. Auch in dem Gespräch mit den Menschen sprechen die nur von der Sicherheit. Oder zumindest die, mit denen ich gesprochen habe, die gerade so aus Russland gekommen sind, mit denen kann ja man sich auch gut unterhalten, von der Sprache her. Und die sagen das schon sehr deutlich. Einfach endlich mal werde ich nicht beschimpft als Jude, werde ich als ein Mensch geachtet und hier fühle ich mich sicherer, wie in dem Land meiner Herkunft. Das sind die Argumente, die logischen Argumente. Deswegen, es ist nicht eine Menschenhand, die das alles bewegt und macht. Wir kamen hier jetzt darauf, weil es hier in Vers 4 steht, hebe deine Augen auf, diese alle kommen versammelt zu dir. Deine Söhne werden von ferne kommen und deine Töchter auf dem Arm herbeigetragen werden. Es ist vielleicht mehr so gesagt, dass mit diesem Bild wird gesagt, und die, die nicht mehr können, die schwächer sind, die wird man eben tragen. Aber die werden alle kommen. Das ist die Zukunft dieser Verheißung. Und deswegen sollen wir die Geschichte schon in der Hinsicht sehr deutlich beachten, was geschieht in Israel. Aber nicht jetzt in dem Sinne, wenn sie noch nicht alle da sind, dann können sich die biblischen Ereignisse noch nicht vervollständigen. Das stimmt nicht. Hier ist gesagt, dass es auch danach geschehen wird. In den Versen 5, 6 und 7 wird mir ja ein ganz Konkretes beschrieben, gerade Völker erwähnt, es werden Schätze erwähnt, die für die Menschen damals den Wert ausmachten, Kamele, Vieh, Gold, Weihrauch. Und jemand hat mal gesagt, merken wir, hier wird keine Myrrhe mehr gebracht. Das waren die bitteren Kräuter. Die brachten noch die Weisen aus dem Morgenland, die brachten noch die Myrrhe. Da war noch der leidende Knecht da. Aber hier ist nicht nur der Herrliche, der König, der da herrscht, der da ist und dem Myrrhe nicht mehr geziemt. Es werden wohlriechende Spezien gebracht, Gold, Räucherwerk, Herden von Reichtum, von Vieh, Silber und die Nationen, die heutige Feinde Israels. Midian, das ist die arabische Halbinsel zum Roten Meer hin, also zu der Grenze Ägyptens. Saba, das ist der Südwesten von dieser arabischen Insel. Und Kedar in Nordarabien. Es sind alles Länder, die umgeben auch jetzt Israel, aber sind ihm feindlich gesonnen. Und das wird hier ganz besonders betont, mit welcher Ergebenheit und fast Bitte, nimmt das an, was wir euch bringen. So ist die Haltung. Das ist alles zukünftig und das wird Gott bewirken. Und das ist ja das Gute, dass wir zum Teil Zeugen sind davon, weil wir wissen, auch eine Bekehrung eines Menschen ist immer ein Wunder, weil sich sein Herz und sein Gedanken ändern. Im Blick auf Gott, im Blick auf Glauben, im Blick auf Gottvertrauen ändert sich so vieles im Menschen. Und das wird Gott auch hier bewirken, in der sozusagen Handlung der Ewigkeit oder zu dem tausendjährigen Reich. Es wurde ja auch Israel viel Schaden zugefügt in den großen kriegerischen Auseinandersetzungen. Harmagedon, in den vernichtenden Schlachten wird ja nur ein Drittel der Bevölkerung überleben. Es werden ja viel, das Land wird ja zerstört werden. Es wird wirklich aufgebaut müssen werden und deswegen ist das, was man hier bringt zu Israel, nach Israel, es ist begründet in der Gegenwart der Herrlichkeit Gottes. Sie wird über das Land leuchten. Sie wird das Land füllen und deswegen kommen diese Völker auch mit Zahlungen, was ja auch jetzt in der Welt üblich ist. Wenn jetzt ein Land in Krieg beginnt und dann auch, wir hatten ja dieses Thema noch mal kurz wieder in Erinnerung bekommen, als Griechenland fast offiziell nicht ganz Zahlungen von Deutschland verlangte, noch immer wegen dem Zweiten Weltkrieg. Reparation, glaube ich, heißt das. Das heißt, diese Wiedergutmachungsgelder. Und vielleicht verstehen Sie das dann auch so. Die Tiere werden hier, glaube ich, auch genannt, weil es wirklich nach dem prophetischen Wort auch einen dritten Tempel geben wird. Und in dem werden wirkliche Opfer gebracht. Aber nicht mehr für das zukünftige Opfer, das noch kommen soll, sondern das Opfer, das gekommen ist, wird daran erinnert. Ein besonderer Text noch im Vers 8. Wer sind die, die da fliegen wie die Wolken und wie die Tauben zu ihren Schlängen? Wer sind die? So haben die Rabbiner, das übrigens ist in der Literatur wirklich so festgehalten, immer wieder gesagt, als es noch keine Flugzeuge gab. In der Bibel steht, in unserem prophetischen Wort steht, wir werden nochmal in unsere Heimat fliegen. Man hatte keine Ahnung wie. Das konnte man sich nicht vorstellen. Aber sie haben das gesagt, weil das so geschrieben steht. Und jemand sagte so, das war wahrscheinlich wirklich die Prophezeiung von Flugzeugen, dass es die nochmal geben wird, die daherfliegen wie die Tauben. Und daran sich erfreuen können, dass das eine Wirklichkeit geworden ist. Und es hat ja mehrere Operationen gegeben. Ich glaube, ich habe das jetzt noch gelesen, dass letztes Jahr, glaube ich, die letzten Juden aus Jemen rausgeflogen wurden. Die Leute, da waren noch ein paar Familien und die haben sie dann nach Israel gebracht, weil die Lebensbedingungen in der verfolgten arabischen Welt da fast unmöglich waren. Aus Äthiopien waren mehrere Stämme ausgeflogen, seit ein paar Jahrzehnten schon. Und es wurde auch dann auch wiederholt, weil das kann auch keiner erklären, warum macht man das? Und wenn man da ist in Israel, merkt man auch, dass die Bevölkerung, die aus Schwarzafrika kommt, da auch keinen leichten Stand hat. Die sind dann nicht beliebt von allen Menschen. Aber irgendwer macht das, weil das Prophezeiung ist, weil das Wort Gottes ist, weil das gar nicht so in unsere menschliche Entscheidung liegt. Die Inseln harren auf mich und die Tarsisschiffe vor allem, dass sie deine Söhne von ferne herbringen, samt ihrem Silber und Gold, für den Namen des Herrn, deines Gottes, und für die Heiligen Israels, der dich herrlich gemacht hat. Fremde werden deine Mauern bauen, und ihre Könige werden dir dienen. Denn in meinem Zorn habe ich dich geschlagen, aber in meiner Gnade erbarme ich mich über dich. Noch einmal werden die Völker, die vorher das Land so, dem Land so zugesetzt haben, es zerstört haben, die werden an dem Wiederaufbau sehr hand- oder tatkräftig beteiligt sein. Deine Toren sollen stets offen stehen und weder Tag noch Nacht zugeschlossen werden, dass der Reichtum der Völker zu dir gebracht und die Könige herbeigeführt werden. Es werden Schlangen stehen, um zu bringen. Und somit sehen wir das heute, das Volk Israel, anstatt die Toren aufzumachen, sich doch sehr schützen muss und immer mehr Toren baut, um irgendwie das Land zu schützen, was ja noch viel Leid und schwere Zeiten vor sich hat. Denn Jesus hat das spätere Eingehen in das tausendjährige Reich verbunden im Völkergericht, verbunden mit der Haltung der Heidenvölker auf der ganzen Welt zum Volk Israel. Und wenn jemand einem von diesen meinen kleinen Brüdern auch nur ein Glas Wasser gegeben hat. Und das ist die Haltung, und wir können das gut verstehen, wenn die ganze Welt sich stellt gegen und überall das ein Feindbild ist, wenn du dich dann dazu bekennst, dass du dann auch zum Feindbild wirst. Und deswegen wird dieser Mut auch so belohnt, wahrscheinlich in der Endzeit. Und wenn wir Philipper 2 auch noch auf diese Zeit anwenden, von dem sich beugenden Knien, dann wird das auch in der Zeit so sein, so wie das hier auch die Haltung der Völker auf einmal sich wendet. Warum? Nicht, weil wir auf einmal sagen, das Volk Israel ist so beliebt geworden, sondern weil die Herrlichkeit des Herrn da war. Sie ist erschienen und ist mitten unter ihnen. Philipper 2, 10 und 11. Damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und der irdischen und der unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Das ist das Ziel Gottes. Und das wird auch geschehen, wenn die ganze Welt erstmal den wiederkommenden, verherrlichten Herrn in seiner Herrlichkeit so erleben wird. Dann wird das für jeden auch gar nicht anders möglich sein. Das tausendjährige Reich hat ja auch noch viele Facetten von der Lebensorganisation, aber auch von dem, dass wirklich nicht alle Menschen, die in diesen tausend Jahren in dieser Zeit leben, auch wieder nicht ihr Herz verändern werden. Vielleicht wird das ein Zwang sein der Öffentlichkeit, vielleicht der Lebensbedingungen, denn alles, was wir weiterlesen in diesem Kapitel, spricht davon. Denn wenn ein Volk das nicht tun wird, wenn es nicht kommen wird und wenn es nicht anbeten wird, dann wird es keinen Segen haben. Und damit wird das auch ein indirekter Zwang sein in dieser Haltung zum Volk Israel und zu dem König, der da herrscht, sich dann auch so zu halten. Warum sagen wir, nicht alle haben ihr Herz aber geöffnet? Denn nach tausend Jahren, wenn der Satan wieder freigelassen wird, da wird sich eine ganz große Menge Menschen freiwillig ihm folgen und wieder ergeben. Das ist die Zukunft oder das Finale dieser Geschichte. Wenn wir das noch einmal weiterschalten, dann lesen wir uns das noch. Denn das Volk und das Königreich, das dir nicht dienen will, wird umkommen. Und diese Nationen sollen dann vollständig vertilgt werden. Die Herrlichkeit des Libanon wird zu dir kommen. Wacholderbäume, Plantanen und Zypressen miteinander, um den Ort meines Heiligtums zu schmücken. Denn den Schemel für meine Füße will ich herrlich machen. So nennt Gott sein erwähltes Land, das heilige Land, in dem immer wieder die Geschichte zusammenkommt und wir auch Zeugen sind davon, dass diese Geschichte Gottes da doch sehr, sehr lebendig ist. Wir wollen abschließen. Gott hat ein Aber und er darf es immer sagen. Und wir brauchen vielleicht etliche Mal eine längere Zeit, bis wir das dann auch bejahen in unserem Herzen. Er darf es aber und er tut es auch. Weil er Geschichte wendet, weil er Wunder tut, weil er die Geschichte der Völker und der einzelnen Menschen in seine Hand hat. Mache deine Augen auf, schau auf. Das war der Ruf, den wir hier auch in diesem Text hatten. Und das ist für uns auch heute. Öffne dich für Gottes Wirken. Denn das tun zu dürfen, finde ich, ist ein ganz großer Reichtum. Und das ist für einen Menschen so unmöglich, sich das an sich zu reißen. Es ist Gottes Gnade und Geschenk. Wurde uns heute noch einmal so deutlich. Ein Zugang haben im Gebet zu Gott ist lange nicht selbstverständlich. Ist ein großes Geschenk Gottes. Dafür wollen wir ihm danken. Ich werde noch beten. Lass uns dazu aufstehen. Zu dir beten wir, unser Vater im Himmel. Die Zukunft ist für uns so unbegreiflich groß und viele Dinge scheinen uns auch für heute so unmöglich. Du hast das immer wieder offenbart. Aus dem Nichts diese Welt geschaffen, aus dem Toten Leben gebracht. Du hast Licht geschaffen. Und lasst es auch finster sein. Danke, unser Vater, dass der Glaube uns dann immer weiter trägt und auch in schwierigen Verhältnissen des Lebens wir wissen und glauben uns daran festhalten wollen, dass die Zukunft bei dir ist und dass du die Geschicke dieser Welt niemals aus der Hand geben wirst. Denn du willst kommen und dein Reich hier aufrichten zum Lob deiner Herrlichkeit. Und alle Völker sollen kommen und dich anbeten. Und jedes Knie soll sich vor dir beugen und das anerkennen, dass du der Herr bist. Und wir dürfen das heute tun. Danke für dieses unverdiente Geschenk. Amen.